Time is Brain. Also die Daten aus den letzten Jahren haben diesen zeitkritischen Aspekt einfach nochmal ganz, ganz deutlich hervorgehoben, dass wirklich die ersten Stunden nach Symptombeginn die wichtigste Phase ist, um therapeutisch auch gegensteuern zu können, um die Hämatomprogression zu vermindern oder sogar zu hemmen.
Das war Joji Karamatsu, Chefarzt der Neurologischen Klinik am Romed-Klinikum Rosenheim und ausgewiesener Experte für neurologische Akutmedizin. Mit ihm werde ich mich heute über intrazerebrale Blutungen unterhalten. Und damit begrüße ich Sie zu einer neuen Folge von Nervennahrung, dem Podcast von Neurologen für Neurologen. Mein Name ist Matthias Meurer, ich leite die Neurologische Klinik am Klinikum Würzburg-Mitte und zusammen mit meinem Kollegen Tobias Ruck, dem Direktor der Neurologischen Klinik am Universitätsklinikum Bergmannsheil-Bochum, begrüße ich im Wechsel interessante Gäste rund um das Gebiet der klinischen und wissenschaftlichen Neurologie. Joji Karamatsu hat an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen, an der Washington University in St. Louis und an der Tsukuba-Universität in Japan Medizin studiert und 2011 an der Neurologischen Klinik von Professor Stefan Schwab zum Thema des hämorrhagischen Schlaganfalls promoviert. Somit kann man sagen, dass unser heutiges Thema ihn schon sehr, sehr lange Zeit klinisch und wissenschaftlich beschäftigt. Klinisch als Oberarzt und Intensivmediziner auf der Intensivstation der Neurologie in Erlangen, wo er federführend eine Vielzahl randomisierter Studien durchgeführt hat, und wissenschaftlich als Leiter der klinischen und experimentellen Schlaganfallsforschung, wo er umfassend zur Behandlung und Pathogenese des hämorrhagischen Schlaganfalls geforscht und publiziert hat. Im Jahr 2024 hat Professor Joji Karamatsu auf die Chefarztstelle in Rosenheim gewechselt, wo auch weiterhin ein wesentlicher Schwerpunkt seiner Arbeit in der Schlaganfallsmedizin liegt. Ja, hallo Joji, herzlich willkommen und schön, dass du heute dabei bist.
Ja, lieber Matthias, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, hier dabei sein zu dürfen.
Nee, es ist ja super, so einen perfekten Experten eigentlich über intrazerebrale Blutungen heute dabei zu haben. Ich meine, die Blutung ist ja so der kleine Bruder vom ischämischen Schlaganfall. Mich würde interessieren, gibt es mittlerweile irgendeine Möglichkeit, dass man die beiden präklinisch differenzieren kann?
Präklinisch natürlich so in dem Sinne nicht. Das ist klar. Es werden natürlich Versuche unternommen, sei es nicht invasive neue diagnostische Methoden, die da experimentell Anwendung finden, oder eben auch recht vielversprechende blutbasierte Biomarker, die uns da einen Hinweis geben können. Da sind wir mittlerweile schon relativ weit gekommen, also GFAP, um es einmal zu nennen. Onboard im Rettungsdienst, das wäre natürlich so ein bisschen die Zukunft gepaart mit, sag ich mal, ultraschallbasierten Methoden möglicherweise. Aber noch sind wir da nicht.
Also das heißt, im Moment Standard, Patient hat Schlaganfall, kommt in die Klinik, kriegt sein CT und dann differenziert sich sozusagen in Blutung, in die Chemie, ne? Das ist nach wie vor.
Ja, absolut. Also ich glaube, das ist einfach das Wichtige. Wir können es nicht klinisch differenzieren ohne ein CT. CT ist State of the Art und genauso gilt auch hier, Time is Brain. Je schneller wir die Diagnose haben, desto relevanter eben auch für unsere weiteren therapeutischen Entscheidungen kann das Ganze dann durch die Bildgebung eben vorgegeben werden.
Gilt denn dieses Verhältnis noch so 80-20 oder hat sich da irgendwas verschoben in der letzten Zeit?
Naja, man muss das, glaube ich, wenn man das jetzt so in einem globaleren Kontext betrachtet, reden wir tatsächlich über 30% aller Schlaganfälle sind intrazerebrale Blutungen im globalen Kontext, ja, wo wir eine Dominanz natürlich in asiatischen Ländern haben, wo über 30% der Schlaganfälle sogar Blutungen sind. Aber für die westliche Hemisphäre gilt weiterhin, wir reden über 15% aller Schlaganfälle sind intrazerebrale Blutungen.
Okay, und da zählt aber auch die SAB, auch wenn es heute nicht Thema ist, mit dazu noch?
Gewissermaßen, ja. Also 5 zu 5%, ja, eigentlich weniger als 5% sind subarachnoidale Blutungen, 10 bis 15% sind intrazerebrale Blutungen.
Und ist es so, dass die intrazerebrale Blutung tatsächlich die schlechtere Prognose hat? Also kann man das so sagen oder?
Also im Vergleich zum ischämischen Schlaganfall muss man schon sagen, dass die ICB die vermeintlich schlechteste Prognose hat, was eben Mortalität betrifft, als auch die damit verbundene Morbidität und den verlorenen Jahren an gesunder Lebenserwartung gewissermaßen.
Also immer noch das eigentlich fatalere Ereignis innerhalb des Schlaganfallstopfes. So.
Ja, absolut. Also Natürlich ist es so, dass es relativ schwierig ist, das genau herauszuarbeiten. Ja, witzigerweise hatten wir zu der Frage tatsächlich mal versucht, das so präzise wie es geht rauszuuntersuchen, indem wir wirklich Patienten lokalisationsspezifisch und volumenspezifisch versucht haben zu matchen. Also Mediainfarkte zu Blutungen im Mediaterritorium. Und auch da zeigte sich, dass die ICB signifikant ein schlechteres Outcome hat als der ischämische Schlaganfall.
Jetzt, wenn man so einen Patienten vor sich hat, benutzt ihr diesen intrazerebralen Blutungsscore, also diesen Intracerebral Hemorrhage Score, der propagiert wird, wo GCS und Größe eingeht, oder ist das eigentlich nur Literatur?
Naja, wir benutzen im Grunde überwiegend den sogenannten Max-ICH-Score. Das ist so ein bisschen die Weiterentwicklung. Statt dem GCS benutzt er die NRHSS-Skala, um im Grunde dann auch die Langzeitprognose einmal grob zu estimieren. Und ich sage hier grob es zu estimieren, weil wir keine sicheren prognostischen Tools haben, um wirklich valide mit einem engen Konfidenzintervall das funktionelle Outcome langfristig dieser Patienten wirklich vorherzusagen.
Was ist denn aus deiner Sicht so das Wesentliche, das Volumen oder die Altersklasse des Patienten? Volumen scheint ja schon eine große Rolle zu spielen, oder?
Ja, definitiv. Also Volumen ist ein ganz wesentlicher Prädiktor und wie du eben auch richtig gesagt hast, das Alter und die damit verbundene bestehende Morbidität als auch Fragilität natürlich der Patienten. Weil wenn wir über ECB-Patienten reden, im Vergleich wieder zum ischämischen Schlaganfall, sind diese Patienten eigentlich auch so aus den observationalen Real-World-Daten einfach ein Stückchen älter als der ischämische Patient und auch ein Stückchen kränker. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Prognoseparameter, Alter und Fragilität. Volumen ist sozusagen der nächste Faktor, der ganz essentiell ist, wie viel Milliliter intrapanchymatöses Hämatom ist vorhanden, welche zusätzlichen Aspekte wie ein Ventrikeleinbruch oder ähnliches sind eben noch mit dabei. Und das sagt dann, und eben der neurologische Status, NRHSS, Ventrikeleinbruch, sich verschlechternde Vigilanz oder ähnliches sind natürlich dann entscheidende Prädiktoren.
Und dann scheint ja doch irgendwie so im Verlauf das Wesentliche zu sein, ob sich so ein Hämatom vergrößert oder stabil bleibt. Ne? Kann man dazu irgendwas sagen, wo da ein besonderes Risiko liegt, beziehungsweise worauf man achten muss in der Initialphase?
Ja, also da, wie gesagt, time is brain. Also die Daten aus den letzten Jahren haben diesen zeitkritischen Aspekt einfach nochmal ganz, ganz deutlich hervorgehoben. Verschiedene Meta-Analysen aus randomisierten Studiendaten mit gepoolten individuellen Patientendaten, die eben mittlerweile aufzeigen, dass wirklich die ersten Stunden nach Symptombeginn die wichtigste Phase ist, um dort eben therapeutisch auch gegensteuern zu können, um die Hämatomprogression zu vermindern oder sogar zu hemmen, sei es Blutdruckmanagement in der Akutphase oder auch möglicherweise hämostatische Anwendungen.
Mhm. Könntest du noch mal was zu den Risikofaktoren sagen, warum jemand blutet, also was da im Moment diskutiert wird?
Gut, die klassischen Risikofaktoren sind im Grunde der Hypertonus und der Nikotinabusus. Es ist eine klare Assoziation mit einem Übergewicht aufgezeigt. Darüber hinaus gibt es ja auch im globalen Kontext die Luftverschmutzung als wesentlichen Faktor. Mhm. Aber wenn wir jetzt sozusagen wieder zu uns rüber uns denken in die westliche Hemisphäre oder nach Europa, ist es natürlich so, dass wir bedingt durch den demografischen Wandel natürlich auch die andere Genese der ICB betrachten und uns darauf fokussieren müssen, nämlich die sogenannte zerebrale Amyloid-Angiopathie als Kleingefäßerkrankung, die wirklich streng im Alter korreliert ist. Also Hypertonus einerseits, aber eben auch das Alter mit einer zerebralen Amyloid-Angiopathie.
Wahrscheinlich dann der Hypertonus eher so für mittleres Alter und die Amyloid-Angiopathie dann natürlich mit zunehmendem Alter, ne? Dass man darauf achten muss, ne?
Ja, genau. Also auch die Lokalisation gibt da schon die Hinweise, deswegen Locotypico als hypertensive Rexisblutung der kleinsten dünnen lentikustriatalen Gefäße und der Gegenspieler gewissermaßen die CAA, wo wir eine Affektion der kleinen leptomeningealen arteriellen Gefäßen haben, eine Arteriolosklerose, wo es dann in Lobera-Lokalisation zu Rupturen kommt, zu Mikroblutungen, zu Subarachnoidalblutungen und ähnliches.
Hat das dazu geführt, dass jetzt irgendwie das Verhältnis, ich sag mal, Locotypico, Stammgelenkblutung versus Lober sich verschiebt gerade, weil wir älter werden, oder?
Ja, wir sehen das tatsächlich auch über longitudinale Daten hinweg. Noch ist es so, dass die hypertensive Blutung eigentlich die häufigste ist mit circa 40-45%. Dem steht nun die Lobere nicht viel nach mit 40% um den Dreh, 40-35%. Und dann kommen noch die zerebellären und Hirnstammblutungen hinzu. Aber da gibt es so eine leichte Verschiebung. Gerade wenn man die westliche Hemisphäre wenn man die betrachtet. Und darüber hinaus ist natürlich auch so, geht mit der Demografie natürlich auch das Vorflimmern einher und die Indikation zur oralen Antikoagulation. Mhm. Also da gibt es zumindest prognostische Estimationen, dass gerade die intrazerebralen Blutungen Lober gelegen unter oralen Antikoagulantien, dass wir da wirklich dann auch einen Inzidenz- und Prävalenzanstieg verzeichnen werden in den nächsten Dekaden.
Weil du den Unterschied ja auch zwischen Asien und der westlichen Hemisphäre betont hast, weiß man denn irgendwie genetisch, ob es da irgendeinen Risikofaktor gibt? Also gibt es irgendwas, was die Asiaten klassifiziert oder qualifiziert, eher zu bluten?
Also es werden genetische Faktoren postuliert, aber dass da jetzt wirklich eine klare, lokusspezifische Assoziation etabliert ist, das kann ich dir nicht so beantworten.
Vielleicht nochmal kurz zur Bildgebung. Also CT ist ja ohne Frage das wichtigste Instrument, um überhaupt mal zu diskriminieren. Wie sieht es mit der CT-Angio aus? Spielt die für eine Blutung auch eine Rolle?
Ja, zunehmend muss man sagen, auch jetzt so in den letzten 10 Jahren vermehrt findet die CT-Angio Einsatz. Allerdings ist es natürlich so, in den meisten Stroke-Protokollen ist natürlich die konventionelle CTA etabliert, wo man ja dann wirklich in der arteriellen Phase das CT dann fährt. Für die Blutung an sich würde es mehr Sinn machen, dann, wenn man die hypertense Blutung im Nativ-CT sieht, tatsächlich nach dem KM noch ein bisschen zu warten. Also klassischerweise sind es so 5-6 Minuten, die man warten sollte, um dann eben noch präziser das sogenannte Spot-Sign zu sehen. Das ist dann im Grunde eine Kontrastmittelextravasation im Hämatom, was dann nochmal hypertenser aussieht. Und das ist in der Lage, Hochrisikopatienten zu identifizieren, die besonders wahrscheinlich eine Nachblutung oder Hämatomprogression erfahren werden.
Mhm. Also allerdings tatsächlich.
Ja. Allerdings gibt es mittlerweile auch verschiedene Non-Contrast-CT-Marker, also nur im Nativ-CT basierte bildgebende Marker, die auch mit einer Hochrisikokonstellation verknüpft sind. Und im Wesentlichen, wenn man das runterbricht, ist es einfach eine wirklich sehr heterogen aussehende Blutung mit Hypodensitäten, Spiegelbildungen im Hämatom, sodass man so richtig das Gefühl hat, das ist eine frische Blutung, wo das ganze Hämatom noch nicht gleichmäßig ausgefüllt ist quasi. Und das ist ähnlich sensitiv und prädiktiv wie das sogenannte Spot-Sign.
Hat das MRT irgendeine Rolle? Also wahrscheinlich nicht in der Akutphase, aber irgendwann dann im Verlauf?
Ja, absolut. In der Akutphase weniger, weil einfach zeitintensiver und häufig die Patienten natürlich auch mit von Vigilanzzeiten her einfach nicht eine halbe Stunde im MRT liegen können. Aber ein ganz wesentlicher Faktor ist das MRT in der prognostischen Einordnung nach stattgehabter ECB. Wenn es wirklich darum geht, es sind Patienten, die eventuell ein antithrombotisches Therapieregime bedürfen zur Sekundär- oder Primärprophylaxe im weiteren Verlauf, dann ist es ganz essentiell, dass man eine MRT-Diagnostik anschiebt, um da das Blutungsrisiko unter einer blutverdünnenden Therapie einfach besser abschätzen zu können und darüber hinaus eben sekundäre Blutungsquellen dann im Weiteren auch ausschließen zu können.
Alles klar. Lass uns mal über das Management so ein bisschen reden von den interzerebralen Blutungen. Du hast ja eben schon angedeutet, Time is Brain und frühes Blutdruckmanagement war ja auch ein Stichwort. Was ist denn da zu empfehlen aus Expertensicht?
Naja, also wir haben wirklich jetzt eine extrem robuste Datenlage. Lange war es ja einfach nicht so, dass wir hier mit harten 1A-Evidenzlagen überzeugen konnten. Und das hat sich in den letzten Jahren deutlich gewandelt. Die Interact-Trials, die analysiert worden sind und hier zeigt sich. Und eine recht spektakuläre Arbeit war der Interact-3-Trial, der im Grunde prähospital Patienten mit Schlaganfallverdacht randomisiert hatte in ein konventionelles Blutdruckregime, also kleiner 180 und dann ein striktes kleiner 140. Und dort hat sich gezeigt in China, dass Patienten, die ein Ziel kleiner 140 hatten, wenn sie dann auch eine Hirnblutung hatten, ein signifikant besseres Outcome hatten. Allerdings, die Patienten mit ischämischem Schlaganfall war das genau umgedreht. Die hatten dann signifikant schlechteres Outcome, weil sie eben Blutdruck gesenkt worden sind. Mhm. Also Blutdrucksenkung kleiner 140 ist das Ziel, so schnell wie es geht, am besten kleiner oder innerhalb der ersten Stunde, nachdem der Patient da ist, also eigentlich sofort. Das heißt auch, und es ist wichtig, dann die Blutdruckvariabilität zu vermeiden, also das Hin- und Herrauschen des systolischen Blutdrucks. Und natürlich auch sollte man über das Ziel nicht hinausschießen, also nicht unter die 140 systolisch gehen.
Mhm. Und ich frage jetzt einfach nochmal Mittel der Wahl, um da einzusteigen.
Mittel der Wahl ist im Grunde das, was man zur Verfügung hat und was gut etabliert ist in den jeweiligen Kliniken. Wir haben klassische IV-Medikamente, die überwiegend Anwendung gefunden haben in den Trials. Das ist einmal Urapidil. Darüber hinaus ist es natürlich so, dass Dihydralazin eine Möglichkeit wäre in Deutschland. Viele Studien hatten allerdings Wirksubstanzen verwendet, die bei uns nicht zugelassen sind, Nicardipin zum Beispiel. Wir haben jetzt ein neues Präparat, was mit einer sehr, sehr kurzen Halbwertszeit sehr geeignet erscheint. Clevidipin kann man sehr, sehr gut titrieren in der Akutphase. Ich denke, eine invasive Blutdruckmessung macht dann auch wirklich schon in der ZNA Sinn, dass man die Patienten damit versorgt, um sie wirklich engmaschig behandeln zu können.
Aber das Clevidipin, was ja teuer ist durchaus, würdest du aber auch schon einen Einsatz da sehen, durchaus, ne?
Ja, absolut.
Okay. Lass uns nochmal über Operationen sprechen. Da wird ja auch immer letztlich gerätselt, macht es jetzt Sinn, macht es keinen Sinn? Wie ist da die Datenlage im Moment? Also was würde man operieren? Wo würde man die Finger davon lassen?
Gut, Bias ist natürlich, ich bin konservativ, ja, als Neurologe, aber ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir hatten ja in den 2000ern im Grunde zwei große randomisierte Studien gehabt, die uns dann am Ende des Tages so ein bisschen mit wenig dastehen haben lassen. Und wir dachten eigentlich, naja, wen operieren wir denn jetzt? Was ist eine optimale Konstellation? Und so ein bisschen hat sich aber auch das, was damals schon in diesen 2000er-Studien sich so herauskristallisiert, dann auch heutzutage bewahrheitet. Wir haben jetzt modernere therapeutische oder operative Möglichkeiten mit minimalinvasiver Hämatomevakuation, spezielle darauf ausgelegte Devices, die gewissermaßen den Schaden, der durch das Absaugen der Blutung als möglicher Kollateralschaden entsteht im gesunden Hirngewebe auf dem Weg dorthin zu der Blutung, dass der minimiert wird durch solche katheterbasierten Verfahren. Also ähnlich eine Endoskopie mit einem Trakt, über den man dann im Grunde das Hämatom absaugt. Es gab im Grunde jetzt ganz aktuell zwei größere randomisierte Studien. Eine ist letztendlich gerade erst oder letztes Jahr im New England Journal publiziert worden, der Enrich Trial. Und anfangs wurden in diese Studie Patienten mit einer großen Blutung eingeschlossen. Groß heißt größer 30 Milliliter Blut. Und die wurden unabhängig der Lokalisation operiert. Das heißt, da waren Locotypico, also Stammganglienblutungen mit dabei und Lobere-Blutungen. Und es hat sich dann im Verlauf der Interimsanalysen herausgestellt, okay, wir stoppen den Einschluss von Stammganglienblutungen in diesem Trial.
Somit wurde der Trial dann komplettiert, überwiegend mit Lorbeeren-Patienten, also Patienten mit Lorbeeren-ICB, sodass am Ende des Tages tatsächlich 70% der Patienten in einem Trial Lorbeere-Blutungen waren. Und in Summe war der Trial dann positiv mit diesem minimalinvasiven Verfahren der Hämatomevakuation zugunsten der operativen Versorgung. Also heißt, größere Lorbeere-ICBs, wo auf dem Weg zur Hämatomevakuation wenig Kollateralschaden entsteht, das wären Patienten, die operiert werden sollten.
Aber nach wie vor keine Indikation für die Stammgangenblutung? Ne?
Für die Stammgangenblutung muss man so sagen, haben wir keine Indikation. Das Ganze wurde jetzt auch nochmal durch eine randomisierte Studie, auch mit einem minimalinvasiven Ansatz, im Grunde unterstützt. Das war auch ein offener Trial, also konnten Lorbeere als auch Stammgangenblutung eingeschlossen werden. Der hat dann nach 250 Patienten sein Recruitment gestoppt und dort gab es eben keine Signale zugunsten der OP, weil eben dort 70% der Patienten Stammgangenblutungen hatten. Für die Stammgangenblutungen an sich könnte man vielleicht einen anderen Ansatz wählen, dass man gerade in größere Hämatome dann einen Katheter implantiert, der über den man dann RTPA zum Beispiel sequenziell appliziert, um somit dann das Hämatom mittels eines einliegenden Katheters dann herauszulysieren.
Also ein bisschen analog zur intraventrikulären Lyse, die ja auch relativ erfolgreich war, ne?
Ganz genau. Das ist sehr analog zur intraventrikulären Lyse. Das ist der sogenannte MISTI-Approach. Kommt auch aus demselben Hause gewissermaßen um die Kollegen von Johns Hopkins, Dan Hanley. Und dort zeigte sich eben, wenn man da wirklich den Katheter gut platziert bekommt und das Blut rauslysiert bekommt, dann hat es einen signifikanten Nutzen. Allerdings natürlich nicht im großen Trial der primäre Endpunkt positiv gewesen, sondern in den Post-Hoc-Datenanalysen, muss man dazu sagen.
Perfekt. Also man sieht, es ist echt eigentlich ein spannendes Feld, was sich da alles noch tut. Ich darf dir zum Schluss noch eine Frage stellen, die immer wieder irgendwie kontrovers diskutiert wird. Darf man Thromboseprophylaxe bei Blutungspatienten machen?
Ja, kontroverser Diskurs. Ich kann es dir auch. Also wir machen es tagtäglich, ja, völlig klar. Ab 24 bis 48 Stunden erhalten die Patienten eine Thromboseprophylaxe. Die Leitlinie empfiehlt natürlich intermittierende pneumatische Kompressionen. Und ich sehe es auch ein bei schwer betroffenen Intensivpatienten, dass man dann mit solcher Technik arbeitet. Macht für mich absolut Sinn, weil hochgradig immobil diese Patienten. Aber wenn man das Handling dieser intermittierenden pneumatischen Kompressionsverfahren dann auf einer Schlaganfallstation hat, wo die Patienten alle wach sind, vielleicht auch schon älteren Semesters, dann halte ich das nicht für wirklich gangbar. Und die Sicherheitsdaten, die wir haben, zeigen definitiv an, es scheint sicher zu sein, nach Stabilität der Blutung, also ein Kontroll-CT, und wir sehen, es gibt kein Hämatomwachstum oder ähnliches nach 24 Stunden, findet es regelmäßig Anwendung. Aber dafür gibt es keine randomisierten Studien, die das dann auch so belegen.
Perfekt. Ich hätte noch total viele Fragen, aber uns geht die Zeit so ein bisschen aus. Wahrscheinlich müssen wir eine zweite Folge noch dazu machen, unbedingt. Ich danke dir ganz herzlich. Das war echt total spannend und interessant.
Lieber Matthias, ganz herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte. Liebe Grüße nach Würzburg.
Das war eine weitere Folge unseres Podcasts Nervennahrung, dem Podcast von Neurologen für Neurologen. Wenn Ihnen euch die Folge gefallen hat, so empfiehlt uns weiter und abonniert den Podcast. Uns gibt es auf allen gängigen Podcast-Portalen wie Apple, YouTube und Spotify. Mein Name ist Matthias Meurer. Tschüss und eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.